Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Erfolgsfaktor Mut. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, ob du zuhörst oder zusiehst und Lust hast auf unser neues Thema. Und natürlich habe ich auch heute wieder jemanden eingeladen, der extrem mutig in seinem Leben ist, der deshalb erfolgreich ist, weil er mutig Dinge anders denkt, anders redet und anders macht in seinem Leben. Und ich freue mich auf das heutige Interview. Unser Thema heißt Fleischfresser. Was sich dahinter verbirgt und was du aus diesem Thema mitnehmen kannst, das lernst du von unserem Gast heute. Nele ist 24, fast ab morgen.
Morgen, genau.
Und Nele hilft Menschen gerade, wenn es um Ernährungsumstellungen geht, um hormonelle, hormonbedingte Herausforderungen beim Essen, sage ich jetzt mal. Basierend auf deiner eigenen Geschichte, wo du gleich ein bisschen was teilen wirst. Und du unterstützt andere dann dabei, für sich einen Weg zu finden, wie sie mit ihrer Ernährungsweise nicht nur mehr Energie und mehr Lebensfreude haben, sondern einfach auch ein glückliches und zufriedenes Leben ohne Stress, ohne Druck und ohne das große, was kann ich essen, was darf ich essen, Drama führen können.
Genau, genau. Also ich freue mich immer sehr, wenn ich Menschen einfach helfen kann, einen Weg zu finden, ja, ganz ohne die heutige Medizin so ein bisschen einfach wieder glücklich zu sein, zu leben und ja, einfach auch, dass die Leute sehen, dass einfach so viel mehr möglich ist und ja, dass man auf jeden Fall nicht in dem kleinen Kasten gefangen sein muss, in dem sie vielleicht gerade stecken und denken, sie kommen nicht raus.
Jetzt bist du noch sehr jung mit 24, zumindest aus Sicht einiger, die zuschauen und zuhören wahrscheinlich, die dann denken, warum will sie mir jetzt mit 24 erzählen, wie ich mich zu ernähren habe? Was ist deine Geschichte dahinter, dass du dich so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hast die letzten Jahre?
Boah, eigentlich hat es tatsächlich schon angefangen, als ich, ja, ich würde schon sagen, fast 13 war. Also es gab immer irgendwelche kleinen Thematiken, die mich beschäftigt haben, die aber mit der Zeit immer größer und größer geworden sind. Egal, ob es jetzt das Thema war, dass ich mit 15 die Pille verschrieben bekommen habe, weil ich nie eine Periode hatte oder weil ich extrem Akne hatte und die Pille als Lösung für alles abgeschrieben wurde, ob ich dann Bauchschmerzen hatte, ja, aber auch psychisch bedingte Probleme hatte dann zum Beispiel, weil ich einfach mit allem nicht klargekommen, egal ob es jetzt eine Nebenwirkung von der Pille war oder aber auch, weil ich versucht habe, es anderen Leuten recht zu machen und gemerkt habe, zum Beispiel durch das Essen, habe ich Kontrolle in meinem Leben und ich wollte irgendwo Kontrolle haben und das war das Einzige, was ich kontrollieren konnte, was natürlich auch vieles nicht einfacher gemacht hat, weil dieser Stressfaktor, der auch wieder dahinter steckt, der wirkt sich auf alles aus. Also egal, ob auf den Schlaf, ob auf die Darmgesundheit, aber auch wieder auf die Hormongesundheit. Also es ist ein komplettes Thema, was viele Menschen, glaube ich, gar nicht, ja, so in Betracht ziehen, wenn sie ein Problem haben. Ich gehe auch immer gleich mit der Frage ran, schläfst du genug? Hast du mit einem Menschen telefoniert, der dir wichtig ist? Hast du genug getrunken? Hast du genug gegessen? All solche Fragen behandle ich grundsätzlich, weil das alles enorm in unsere Gesundheit mit reinspielt. Und ja, das sind einfach so kleine Faktoren, die wir Menschen heutzutage vergessen.
Definitiv, also gerade die psychische Gesundheit macht so viel mehr mit unserem ganzen Ernährungssystem, als wir uns gerne eingestehen wollen, auch vor allem. Wie ist denn deine Geschichte dahinter? Du gehst ja sehr offen damit um, in den sozialen Netzwerken auch, dass du an Morbus Crohn leidest. Mhm. Diese Krankheit ist ja für viele eine Schockdiagnose, gilt als unheilbar, wenn man der Schulmedizin folgt. Und heißt für viele lebenslange Qualen mit dieser Krankheit. Und ich weiß von dir, auch aus dem Vorgespräch, dass du eine ziemlich miese Zeit hinter dir hast, wo du von Arzt zu Arzt gerannt bist. Was war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, hier reicht's, hier übernehme ich Eigenverantwortung und hier mache ich es jetzt einfach mal auf meine Art und Weise?
Also bei mir war es tatsächlich so, das habe ich dir ja schon grundsätzlich so ein bisschen erzählt und angeteasert. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, aber alle Ärzte haben mir entweder verschiedene Ansätze gesagt, also egal, ob es jetzt die Flohsamenschalen waren, ob es der Apfelessig war, ob es ist weniger rotes Fleisch und ich war zu dem Zeitpunkt vegan, also kam für mich eh nicht in Frage. Und es war für mich alles nur einfach ein oberflächliches Gerede mit dem Arzt, der sich 2 Minuten für mich genommen hat. Und ich einfach verzweifelt war und ich mich aber nie ernst genommen gefühlt habe, einfach weil ich so jung war oder weil ich so jung bin. und dann wirklich immer mit meinen Qualen, teilweise auch in der Notaufnahme geschlafen habe, weil ich einfach dachte, ich schaffe das nicht. Und dann immer, ja, das wird schon nicht so schlimm sein. So, die ist 18, die ist 19, das packt die schon. Also, die dramatisiert vielleicht ein bisschen. Und ich dachte, es kann nicht sein. Es geht einfach nicht. Und gerade du merkst ja dann, wenn dir immer neue Tipps gegeben werden, die du selber schon für dich ausprobiert hast, weil du dich so in diese Thematik einliest, dass das nichts bringt, dann denkst du dir auch so, wofür gehe ich denn überhaupt zum Arzt? Wofür mache ich das? Und ich war super, super lange, stand ich einfach wie in einem schwarzen Raum, weil ich nicht wusste, was ich habe. Und dann, als die Diagnose kam, was für eine Schockdiagnose ist, war für mich auch nicht schön, die Diagnose zu bekommen, Morbus Crohn. Da wusste ich aber wenigstens, okay, ich habe das.
Wie alt warst du da?
Da war ich 21. Da wusste ich das zu dem Zeitpunkt. Und dann war das für mich so, okay, ich habe jetzt etwas, womit ich arbeiten kann. Und auch wenn ich dann Biologika genommen habe oder verschrieben bekommen habe und ich das auch genommen habe und mir es dann teilweise damit auch besser ging und ich Schübe immer weiter rauszögern konnte, weil die Krankheit verläuft in Schüben. Also du hast auch Remissionsphasen, wo es dir eigentlich ganz gut geht. Da war es dann so, dass ich mir halt auch dachte, okay, aber das ist jetzt ein Punkt, da an dem kann ich ansetzen. Und ich habe viele verschiedene Sachen für mich ausprobiert, egal ob es jetzt die rohe vegane Ernährung war, ob es jeden Tag Selleriesaft trinken ist, ob es, keine Ahnung, ja, wirklich eine Ernährung basierend auf Kohlenhydraten und wenig Fetten zum Beispiel, ob es jetzt eine Low-FODMAP-Diät ist, also mit
Was für eine Idee?
Low-FODMAP, also es gibt verschiedene Alkohole, und da ist halt alles wenig, also zum Beispiel Fructose, dass du da halt schaust, okay, wenn ich Obst esse, dann ist es halt nur die mit wenig Fructose zum Beispiel. Oder wenn du Sachen mit Laktose oder generell Milchprodukte konsumieren möchtest, dann isst du die laktosefreie Variante. Genau, also da gibt es verschiedene, es gibt ganz verschiedene Ansätze, die halt einfach helfen sollen oder histaminarm essen. Ich
Aber
meine.
ich dachte jetzt, roh vegan ist der heilige Gral. Also wenn man
Ja.
der landläufigen Influencer-Meinung folgt, die man so bei Instagram oder im Netz
Ja,
mitkriegt,
schrecklich,
ist
ja.
ja roh vegan alles. Und jeder, der was anderes behauptet, hat keine Ahnung.
Ja, also das finde ich teilweise auch wirklich, wirklich schrecklich, weil ich ganz, also ich war fest der Überzeugung, dass es auch wirklich der Weg ist, weil man halt einfach so viel in dem Bereich liest oder so viel auch mitbekommt. Und ich bin mit 13, bin ich vegan geworden. Einfach erstens aus Tierliebe heraus und zweitens einfach, weil ich so bestimmten Situationen, zum Beispiel Familienfesten, einfach, ja, den Kuchen umgehen konnte. Aber es war dann einfach so, dadurch, dass ich ja immer ein bisschen Darmprobleme habe, habe ich mich weiter eingelesen. Und alle, die mit dem Thema Ernährung sich beschäftigt haben, die waren alle pro vegan. Und es wird sich ja auch jetzt sehr pro pflanzlich ausgesprochen. Also egal, ob es die ganzen Spitzensportler waren oder irgendwelche Mediziner, die haben alle das gesagt, okay, wenn du dich mehr in Richtung vegan oder pflanzlich basiert ernährst, wird es dir besser gehen. Dann kannst du auch noch den Ansatz mit dem Keimen, mit dem Fermentieren und so verfolgen. Habe ich dann auch alles schon gemacht, vor allem als ich mit 18 ausgezogen bin. Das war kurz vor Corona. War ich relativ lustig, weil ich mich dann so mit der ganzen Thematik beschäftigt habe und kein Mensch das wusste. Also ich bin auch schon damals dann zum Biomarkt gegangen, habe mir Tempeh und so gekauft anstatt Tofu, weil ich mir dachte, ja, dann habe ich wenigstens das Fermentierte.
Was haben deine Eltern da gesagt, dass sie rausgefunden haben, dass du heimlich zum Biomarkt gehst?
Also, heimlich kann man ja jetzt nicht sagen, ich habe hier nicht mit einem gewohnt. Also, das konnte denen ja letztendlich egal sein.
Aber
Aber
du hast es gerade so erzählt, als hättest du irgendwie heimlich am Bahnhof Drogen gekauft oder so. Also ich war dann beim Biomarkt sogar.
ja, ich glaube, dass ich schon immer als ein bisschen verrückt abgestempelt worden bin. Egal, ob es jetzt bei meiner Familie war, egal, ob es bei Freunden war, weil meine Freunde sind normal feiern gegangen. Und ich war halt nicht feiern. Ich bin halt diejenige gewesen, die damals auch bei ihrer Ausbildung saß, die ich abgebrochen habe, Steuerfachangestellte.
Das kann ich mir bei dir jetzt gar nicht vorstellen.
Nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe wirklich 17 Uhr habe ich drauf geschaut, habe meine Sporttasche genommen, die ich in der Arbeit dabei hatte und bin zum Sport gegangen. Und ich glaube, das ist für viele so ein Thema, dass die würden sagen, ja, es ist halt, ich war jetzt in der Arbeit, ich bin jetzt zu fertig und so. Für mich war das immer schon ein Riesenpunkt. Ich brauche meine Bewegung, ich brauche mein gesundes Essen, also egal, ob man es jetzt gesund sieht oder nicht, ich sehe es jetzt als nicht mehr so gesund an. Für mich war das immer ein größeres Thema, als irgendwie mich jetzt mit meinen, keine Ahnung, fünf falschen Freunden noch zu treffen, die alle über mich geredet haben hinter meinem Rücken und dann am besten noch mir jetzt zwei Flaschen Wein zu geben. Das war ich nie. Und ich glaube, deswegen bin ich immer schon sehr angestoßen. Und auch bei meiner Familie, die haben alle meine Ernährungsformen nicht unterstützt. Aber die haben dann, glaube ich, auch alle teilweise nicht gesehen, wie sehr ich gelitten habe. Also, wenn du einen gebrochenen Arm hast, dann wirst du auch immer mit Vorsicht behandelt. Soll ich dir helfen? Soll ich das machen? Soll ich dir das machen? Wie kann ich dir da helfen? Soll ich für dich einkaufen? Soll ich dir den Korb tragen? Aber wenn du halt ein Problem mit dir innerlich hast, das sieht keiner und dann, ja, so krank siehst du doch nicht aus. Es sind Sätze, die durfte ich mir immer anhören. So krank siehst du doch nicht aus. Dramatisier doch nicht so. Ja, Bauchschmerzen hat mal jeder. Aber das verstehen die nicht. Und deswegen immer, wenn ich dann gesagt habe, ja, also jetzt zum Frühstück esse ich halt einfach eine halbe Wassermelone. Du kannst doch nicht zum Frühstück nur eine halbe Wassermelone essen. Und ich war so, doch, weil danach habe ich wenigstens nicht diese krassen Schmerzen, die ich sonst immer hatte, wenn ich jetzt wieder ein Porridge essen würde. Und das haben die nicht verstanden. Und
Wie
deswegen.
bist du damit umgegangen? Also ich glaube, es gibt ja viele, die vielleicht noch zu Hause wohnen, die noch sehr jung sind, Teenager, die da eine große Herausforderung haben, generell gegen Widerstände ihre Lebensweise durchzusetzen. Mal jetzt ganz weg von Ernährung vielleicht einfach nur. Also was war für dich der Schlüssel, um da einfach mutig dein Ding zu machen?
Ich muss sagen, ich bin da auch sehr angeeckt mit meiner Familie. Sehr angeeckt, aber ich war schon immer so, wenn ich was machen will, dann mache ich das auch. So blöd es sich auch anhört. Deswegen verstehe ich es auch teilweise nicht so. Ja, ich kann aber nicht so das essen oder ich kann jetzt nicht zum Sport gehen, weil ich wohne noch daheim oder das passt jetzt nicht. Und ich denke mir einfach so, also mach's doch halt einfach. So, also wenn ich es geschafft habe und ich hatte auch oft Streit mit meiner Mama, ja, so, it's your choice. Letztendlich liegt es immer bei dir. Ich habe dann auch mit 15 habe ich für mich selber eingekauft von meinem Geld, was ich beim DM erarbeitet habe, bin selber zum Sport gegangen, bin selbst wenn ich noch mein Abitur gemacht habe, bin ich entweder bei der Nachhilfe gewesen beim Arbeiten oder ich bin halt zum Sport gegangen. Und ich habe mir dann halt einfach eine Nachhilfe gesucht, die halt einfach im gleichen Gebäude war wie mein Sport, so damit ich es verbinden kann. Also man findet Wege, wenn man will. Die Frage ist bloß immer, wie sehr willst du es? Und wie bequem bist du? Weil ich glaube, auch ganz oft ist einfach dieser Leidensdruck nicht hoch genug, dass du sagst, okay, ich setze das jetzt um. Weil ich wäre jetzt wahrscheinlich auch nie an dem Punkt mit meiner Ernährung, wie ich es jetzt bin, wenn mein Leidensdruck nicht so hoch gewesen wäre. Oder ich hätte nicht so viel ausprobiert. Weil wie viele Menschen sagen so, okay, nee, ich möchte trotzdem noch mindestens zweimal die Woche essen gehen. Ich möchte, oder so, nee, mir schmecken Brötchen in der Früh am Sonntag, möchte ich beibehalten. Ja, aber dann. Die Gesundheit schmeckt halt einfach deutlich besser als ein Brötchen. Und das ist ein Punkt, glaube ich, den viele Leute auch nicht so verstehen.
Was musste passieren, dass du aufgehört hast, nur auf Schulmedizin zu hören und zu sagen, okay, ich probiere jetzt mein eigenes Ding aus?
Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war einfach, dass ich gemerkt habe, dass sie mir nicht zuhören wollen oder können, weil sie erstens zu wenig Zeit haben, also viel zu wenig Zeit. Wie gesagt, ich habe 2 Minuten bekommen, um irgendwie ganz schnell meine Probleme zu schildern. Und dann war so, haben weiter in ihren Laptop geschaut, haben irgendwie geschaut, was sie mir verschreiben können. Und dann halt der Ratschlag so, ja, nimm halt das. Und ich denke mir so, okay, ja, das habe ich schon vor einem halben Jahr ausprobiert. So, wir sind nicht weitergekommen. Und dann wieder zu einem anderen Arzt zu rennen, der mir wieder was anderes gesagt hat und mir aber auch wieder nicht zugehört hat. Und dann immer, ich hatte auch das Gefühl, wenn ich dann zum Beispiel einmal mit meiner Mama zum Arzt gegangen bin, dann wurde ich ernster genommen, als wenn ich alleine da bin. Und das waren dann aber auch Thematiken, so, keine Ahnung, die eigentlich gar nicht ausschlaggebend für meinen Darm waren, sondern andere Sachen. Also wenn ich zum Beispiel eine Grippe hatte oder so, dann habe ich aber gemerkt, der Arzt, der sitzt nicht uninteressiert einfach vor seinem Laptop und denkt, dass ich gerade nur eine Krankschreibung haben möchte, weil ich wollte ja nicht nur eine Krankschreibung haben zu dem Zeitpunkt. Ja, ich konnte so nicht arbeiten, aber ich wollte ja wirklich, dass man mir hilft und also dass man mich sieht. Und dass ich sagen kann, hey, mir geht's scheiße, so bitte überweis mich irgendwo hin, wo man mir hilft, weil ich dieses Problem nicht mehr haben will. Aber ich glaube, ja, dafür ist die Medizin einfach heutzutage nicht mehr ausgelegt. Ich bin der Medizin teilweise wirklich dankbar, weil es Krankheiten bestimmt gibt, die sie mit ihren kurzfristigen Lösungen in den Griff bekommen. So go for it. Jeder soll es auch machen, wie er das möchte. Aber ich bin gar kein Freund davon, weil einfach, ja, wenn man sich mal die ganzen Nebenwirkungen von Medikamenten anschaut, die sind teilweise deutlich länger, also die ganze Liste, deutlich länger als das, was du eigentlich in 3, 4 Tage hättest.
Nein.
So, das bringt
Karl Lauterbach
teilweise
hat immer gesagt, es ist alles nebenwirkungsfrei. Das kann nicht sein.
Inzwischen ist er ja selber nicht mehr sicher, hat er nicht gesagt. Nein, und deswegen, ich werde immer ganz, 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 ganz vorsichtig. Und sich auch einfach präventiv irgendwas einzuwerfen, bin ich gar kein Freund davon. Also ich habe es auch teilweise schon erlebt, so nach dem Motto, ja, also zu meiner Periode bekomme ich immer Kopfschmerzen und deswegen weiß ich, morgen bekomme ich meine Periode, das nehme ich jetzt schon mal hier irgendwie Ibuprofen oder so. Nein, 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 nein. Wirklich, da bekomme ich schon Kopfschmerzen, nur vom Zuhören. Bitte nicht, niemals irgendwas präventiv nehmen. Das ist ganz schlimm, vor allem Ibuprofen kann die Darmschleimhaut einfach so unnormal reizen und dann auch unnötig zu bestimmten Darmerkrankungen führen oder auch, ja, die triggern. Einfach nur, weil du präventiv was gegen Kopfschmerzen machen wolltest, obwohl du nicht mal weißt, ob die überhaupt eingetreten wären.
Am Ende ist ja, also ob das jetzt Medikamente sind, ob das Nahrungsergänzungen sind oder irgendwelche Proteinpulver, da hatten wir es eben auch schon von, was so gefährlich sein kann, wenn du so eine Masse irgendwie in dich reinkippst. Am Ende ist es, glaube ich, wichtig zu dosieren, was hilft wann. Das ist ja auch vieles, was die Schulmedizin liefert. Es hilft ja auch im richtigen Moment, an der richtigen Stelle mal. Aber wenn man es eben ausgewählt verwendet und nicht einfach breit drauf schüttet. Ja? Ja. Habe ich selber gemerkt. Wer mir folgt, weiß, ich hatte einen Bandscheibenvorfall dieses Jahr und 8 Wochen lang Cortison-Tabletten ohne Ende haben außer Gewichtszunahme nichts gebracht. Aber dann mal die richtige Spritze an die richtige Stelle, genau an den Nerv, die hat sehr wohl was gebracht. Das heißt, es ist ja schon, es gibt ja schon Mittel, die, wenn du sie richtig verwendest, auch richtig helfen. Aber am Ende dahin zu kommen, war auch unfassbar viel Eigenverantwortung. Und von Arzt zu Arzt, bis ich bei dem Arzt war, der mir eben zugehört hat und auch andere Ansätze verfolgt hat.
Ja, das ist eigentlich schon echt, also es ist traurig, wenn man es mal so betiteln darf, dass einfach heutzutage auch viele einfach nur, weil sie einen weißen Kittel tragen, schon als heilig gesehen werden. Aber eigentlich halt zum Beispiel in ihrem Studium Thema Ernährung jetzt nicht unbedingt einen Schwerpunkt hat. Und das finde ich super, super schade, weil wenn man dann auch zum Beispiel mit älteren Leuten spricht, die legen unglaublich viel Wert auf die Meinung der Ärzte. Vor allem jetzt auch, wenn man Richtung Land geht, also nicht unbedingt in Richtung Stadt. Da ist ja wirklich der Arzt so
der Gott.
Ja. Genau. Und ich merke selber bei meinen Großeltern und das tut mir dann auch teilweise super leid, aber ich kann da nichts sagen und ich möchte da auch gar nichts sagen, dass die, wenn die den Ernährungsratschlag dann bekommen, wo ich mir denke, das macht gar keinen Sinn, auch hier irgendwelche Abnehmshakes oder sonst was. Das sind kurzfristige Lösungen und nichts langfristiges. Wenn dir dein Arzt sowas sagt, ohne dir davor Fragen zu stellen bezüglich Lifestyle, das ist ganz gefährlich. Und für die ist es aber so, ja, der hat es gesagt und der ist Arzt, der hat es studiert.
Gerade als Kassenpatient, das ist ja eine Massenabfertigung für die meisten. Und da gibt es 2-3 Minuten, zack, zack, Standardmedikation obendrauf. Ne, wofür wird gerade gut bezahlt von der Pharmaindustrie, wenn du es häufig verschreibst und raus damit.
Ja, super. Also es ist wirklich super schade. Aber ich glaube, da muss dann auch jeder ja den Weg für sich finden. Und wenn du halt, also ich glaube, die Leute, die auch zuhören, so, die wissen alle, in welche Richtung das alles geht oder gehen kann. Und das sind auch meistens wahrscheinlich Leute, die sich selber auch sehr gut reflektieren können. Aber es gibt halt leider auch viele, die schwimmen halt einfach mit dem Schwarm. Und die wollen vielleicht auch gar nicht anecken und anstoßen. Und für die ist das super unangenehm, wenn sie mal anecken oder mal Kritik bekommen, dann ist es gleich so, oh, jetzt habe ich Kritik bekommen, ja, jetzt muss ich zurückrudern, weil ich darf nicht auffallen, ich darf nicht eigen sein und ich darf nicht meine eigene Meinung haben. Und ich glaube, aus diesem Denken, dass wir nicht eigen sein dürfen, müssen wir überhaupt erstmal rauskommen. Also das ist, finde ich ganz, ganz schrecklich, weil ich sehe es wirklich bei unglaublich vielen Menschen, wie unglücklich die sind durch eine Situation, der man eigentlich so leicht entfliehen könnte. Also egal, ob es jetzt jobtechnisch ist, egal, ob es eine Beziehung ist, egal aber auch, ob es eine Freundschaft ist. Man kann immer ein Thema ansprechen und wenn man für sich merkt, zum Beispiel, ich komme mit meinen Eltern gar nicht klar und ich habe das jetzt schon so häufig versucht und die tun mir einfach nicht gut. Ja, es ist eine Familie, aber deine Gesundheit ist wichtiger. So, dann musst du für dich entscheiden, mache ich das mit oder schließe ich damit ab und mache jetzt einfach mal einen Cut und setze für mich eine Grenze. Und ich glaube, ja, das ist einfach das Allerwichtigste.
Wo hast du die Stärke hergenommen, das für dich zu entscheiden? Gerade die mentale Stärke ist ja was, wo, glaube ich, viele an sich selbst scheitern, die gerne würden, aber die Kraft in sich nicht finden. Ich glaube, die Kraft, dass sie die Kraft haben, das ist meine persönliche Überzeugung, dass jeder diese Kraft in sich hat. Aber sie zu finden und zu aktivieren, ist ja die Herausforderung. Was waren da für dich die Lösungswege?
Ich glaube, ich war sehr, sehr viel alleine und ich habe sehr viel gelitten. Ich habe sehr viel geweint und ich glaube, in diesen Zeiten, jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, okay, eigentlich kann ich mich wieder nur auf mich verlassen. Ich habe schon wieder Hoffnung gehabt, dass mir vielleicht jemand hilft, dass mich jemand unterstützt. So ist es nicht eingetreten. Und du musst dir selber am nächsten sein, damit du einfach weiterkommst. Und es hilft auch nicht, dich im Bett rumzuwälzen. Das habe ich auch lange gemacht und gesagt, warum ich? Warum ich? Ja, aber das wird sich halt nichts ändern. Also Dinge können sich auch nicht ändern, wenn du dich nicht veränderst, wenn du eine Situation nicht veränderst. Du wirst nicht glücklicher in einem Job, den du eigentlich hast, wenn du nichts ansprichst, also in einem Mitarbeitergespräch, wenn du diesen Job nicht kündigst. Es wird sich nichts ändern. Du wirst 30 Jahre so weitermachen und 30 Jahre unglücklich sein. Also es ist so.
Definitiv.
Ja.
Hast du für dich Werkzeuge oder Ressourcen gefunden, in solchen Situationen diese Stärke zu haben, einfach aufrecht stehen zu bleiben und deinen Werten treu zu bleiben und es durchzuziehen? Auch gerade jetzt, wenn du, ne, wir kommen jetzt auf deine Ernährungsform, das Thema Fleischfressen, wenn du damit nach draußen gehst, bei Instagram, da kommt ja auch mal viel Gegenwind. So gerade von der rohveganen Fraktion. Die ja gerne jeden als Mörder tituliert, der es nicht so sieht wie sie und der einfach eine andere Meinung hat. Das muss man ja auch erstmal aushalten.
Das stimmt, also es war am Anfang noch gar nicht leicht für mich. Also ich würde sagen, ich hatte meinen Social Media Account einen Monat, wo dann schon ein Video von mir extrem viral gegangen ist, weil ich glaube ich in dem Fle also in dem Video habe ich Rinderherz gegessen, was ja an sich nicht schlimm ist, weil es auch nur ein Muskel ist. Also wenn du ein Filet isst, dann ist es auch nur ein Muskel. Und ja, viele hat das glaube ich getriggert. Und ich habe dann richtig, richtig schlimme Nachrichten bekommen und ich konnte dann auch die Nacht gar nicht schlafen. Ich hatte ein richtig ekliges Bauchgefühl. Aber ich dachte mir nur so, nein, weil mir geht es das erste Mal so unglaublich gut. Ich kann zum ersten Mal ohne Schmerzen, ohne irgendwie einen Reflux, ohne ja, Blut im Stuhl oder sonst was mein Leben leben. Warum sollte ich jetzt, keine Ahnung, ein Video machen, wie ich ein Porridge esse mit Nussmus, nur damit die Leute wieder glücklich sind? Ich muss glücklich sein. Und da hat es mir dann auch richtig geholfen, auch kurz mit meiner Schwester drüber zu reden, weil sie hat mich gleich gefragt, wo sie die Kommentare gesehen hat. Und sie so, Nele, geht's dir gut? Und dann habe ich gesagt, ja, an sich schon, aber. Und dann habe ich einmal drüber geredet und ich habe auch für mich immer gemerkt, du kannst einmal wegen einer Situation richtig heulen, dich richtig, richtig, richtig auskotzen. Also nicht, wenn es so Kleinigkeiten sind, die immer wieder auftreten, aber wenn es eine Situation ist, in der du eh nichts ändern kannst, einmal wirklich alles rauslassen und dann ist aber das Thema vorbei, wenn du es nicht ändern kannst. Und das habe ich dann auch gemacht, habe mein Ding weiter durchgezogen und natürlich hat es mich dann auch beschäftigt noch, wenn ich dann da wieder einen neuen Kommentar bekommen habe. Aber irgendwann mit der Zeit war es mir so egal. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Es kam von heute auf morgen einfach die Einstellung, weil es mir von Tag zu Tag besser ging, ich mich besser gefühlt habe und einfach wusste, okay, für mich ist es der richtige Weg. Und wenn die Leute so unzufrieden sind, versuchen ihre Unzufriedenheit auf mich zu übertragen, so das ist nicht mein Problem. Weil die werden die ganze Zeit in dieser Spirale stecken bleiben, die ganze Zeit andere Leute auch angreifen, weil die werden nicht nur mich angreifen. Und okay, weil ich habe noch nie einen zufriedenen Menschen gesehen, der vor seinem Handy sitzt, sich Videos anschaut und Hate-Kommentare verfasst. Habe ich noch nie gesehen. Das sind immer nur Menschen, die richtig unglücklich sind. Und deswegen tun die mir eigentlich eher leid.
Gefühlt besteht ja die halbe Influencer-Szene nur noch daraus, irgendwie Hate-Videos zu anderen Influencern zu machen und das schlecht zu machen. Und wie gerade, wenn es ums Thema Ernährung geht, habe ich das Gefühl, das ist so ein Kleinkrieg, das ist so, hat so mafiöse Strukturen mittlerweile. Der mit dem und der mit dem und der ergreift für den Parteien, dann werden da Videos gemacht und dann wird das kommentiert und der schlecht geredet. Und das hat ja Soap-Charakter mittlerweile.
Ja.
Und es ist eine unfassbare negative Energie, die da drin steckt. Also mich turnt es gar nicht an, das irgendwie anzuschauen.
Nee, also mich auch gar nicht. Ich konsumiere tatsächlich auch Social Media privat nicht mehr wirklich. Also ich habe das früher früher viel gemacht und ich habe aber gemerkt, dass es mir danach nicht gut ging. Ich habe mich immer nur verglichen, mich hat das auch extrem negativ beeinflusst. Und jetzt, ich lade meine Sachen hoch, connecte mich mit Menschen, die gleichgesinnt sind, die mir positive Energie geben. Aber so, dass ich Ewigkeiten auf einer For You-Page rumscrolle oder so, mache ich nicht mehr, weil es ist einfach enorme Zeitverschwendung. Und wenn, dann würde ich mir einfach gezielt Content aussuchen, den ich gerade konsumieren möchte.
Wie hast du das Thema Social Media überhaupt für dich als Sendeplattform entdeckt? Also wie kam die Entscheidung zu sagen, ich möchte mit meinem Thema der karnivoren Ernährung damit rausgehen?
Eigentlich ein richtig lustiger Zufall. Und zwar habe ich angefangen, Ernährungswissenschaften zu studieren. Und ja, war ja eigentlich immer so von meiner Ernährung voll überzeugt und habe dann aber ja von einer rohveganen Ernährung eigentlich komplett alles umgestellt, weil ich ja in meinem Studium auch schon erfahren hatte, dass das vielleicht, ja, zum Beispiel Proteine deutlich biologisch also verfügbarer sind. Wäre vielleicht nicht schlecht, aber trotzdem sprechen sie sich pro-pflanzlich in dem Studium aus, was man auch betonen muss. Habe dann aber für mich gedacht, okay, nach dieser Woche Eier ging es mir super, jetzt tue ich auch wieder rotes Fleisch mit einbinden, ging mir auch gut. Und ich wusste noch nicht mal, dass es so einen Sektor gibt, der sich Carnivore nennt, der sich Animal-Based nennt, der sich hier oder wie das neue Rohgang, Gottes Nahrung, all solche Begriffe kannte ich nicht. Dann dachte ich mir, weil ich mit einer gesprochen habe aus meinem Studium, die hat gerade ein Praktikum in einem Krankenhaus gemacht und die hat mit Ernährungsberatern dort gesprochen. Wir dürfen ja als Ernährungswissenschaftler davon ja immer nur so, ja, Tipps geben. Man darf jetzt nicht komplett den Ernährungsplan im Krankenhaus ändern, der von der DGE halt vorgelegt ist. Du darfst ihn leicht anpassen, aber mehr nicht. Und dann habe ich für mich gesehen, okay, ich möchte niemals im deutschen Gesundheitssystem arbeiten. Möchte ich nicht. Vielleicht gründe ich jetzt einfach mal einen Social-Media-Account, zeige, dass ich innerhalb von 4 Monaten mit der Ernährung so Medikamente absetzen durfte, dass es mir besser geht und dass auch viel mit Ernährung möglich ist. Weil mir immer gesagt wurde, so ja, wir haben eine schlechte Nachricht für Sie, Sie haben Morbus Crohn, ist unheilbar so. Dann habe ich den Social-Media-Account einfach mal gegründet, habe gezeigt, was ich esse und so ist das eigentlich gelaufen, weil ich mir dachte, ja, vielleicht habe ich in 2 Jahren habe ich dann mal eine Followerschaft, mit der ich dann Kunden generieren kann oder so. Aber
Ging schneller.
ging schneller und auch in eine andere Richtung, als ich gedacht habe. Also ich bin ja jetzt gar nicht mehr so auf dem Fokus, dass ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte Leuten von den oder der Ernährung überzeugen, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass Ernährung ein super individuelles Thema ist. Also nur weil ich zum Beispiel Ballaststoffe kaum vertrage, gibt es Leute, die fahren mit einer höheren Zufuhr an Ballaststoffen, keine Ahnung, wenn es 25 Gramm sind pro Tag, fahren die besser als ganz ohne. Ich habe auch eine Freundin zum Beispiel, wenn die rein Carnivore isst und fast keine Kohlenhydrate, dann geht es ihr deutlich schlechter. Wenn ich mehr Kohlenhydrate esse, geht es mir schlechter. Und da muss man halt immer extrem individuell arbeiten, weil natürlich auch nicht jeder Mensch gleich ist. Aber das war am Anfang mein Ziel, sozusagen, okay, ich habe es mit der und der Ernährung geschafft, dann schaffst du es auch. Aber da habe ich mich auch weiterentwickelt, vom Denken her.
Was ist der Ansatz, den du jetzt fährst? Einfach deins zu zeigen?
Also ich zeige ja hauptsächlich auf Instagram einfach, wie ich mich ernähre, wie sich mein Leben verändert hat. Und ich versuche immer Menschen zu zeigen, dass es möglich ist, was zu ändern. Wie es letztendlich passiert, so mit dem, das gehe ich ja individuell im Coaching an und das ist auch. Das dauert natürlich länger als einfach nur eine Sitzung. Ich kann jetzt nicht innerhalb von einer Sitzung sagen, ja, du versuchst jetzt den und den Ansatz und dann wird es dir morgen super gehen. Nein, also das war ja bei mir auch nicht so. Also nur weil ich super schnell dann mit Eiern klargekommen bin, habe ich trotzdem mehrere Jahre zuvor versucht, eine Ernährung zu finden, die für mich passt. Und das muss man halt ja durch Gespräche, durch generell das Anschauen vom Lebensstil, von der Schlafqualität, aber auch Stressfaktoren, wenn meine Klienten Kinder haben, wenn die vielleicht auch eine unglückliche Ehe führen und so. Das sind alles Dinge, die man wirklich an der Wurzel packen muss, um was, ja, was man nach außen hin dann sieht oder merkt, überhaupt behandeln zu können. Genau, und das war eigentlich der Ansatz mit meinem Social Media.
Wie argumentierst du gegenüber den Rohveganen, dass diese Ernährungsweise in all die ethisch und moralisch hochstilisierten Gesellschaften, in denen wir leben, doch einen Platz hat? Und vor allem, wie findest du die wissenschaftliche Begründung dahinter? Also was genau funktioniert da für dich? Warum funktioniert das?
Also wenn man unter einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung leidet, dann ist es halt leider so, dass zum Beispiel der Darm einfach nicht so viele Nährstoffe aufnehmen kann. Jetzt ist es aber eh schon so, wenn du dich rein pflanzlich ernährst, dann ist die biologische Verfügbarkeit einfach von bestimmten Dingen wie Proteinen, verschiedenen Vitaminen einfach eh schon deutlich geringer und du musst eine so unglaublich hohe Menge davon essen, was ich gar nicht packen würde. Das schaffen ja meistens die Veganer auch nicht. Deswegen müssen die so enorm, ja, darauf achten, was sie supplementieren, damit die auf ihre Bedürfnisse kommen. Und ich sehe es halt einfach auch nicht mehr als natürlich an, so enorm auf meine Supplementierung zu achten, nur damit ich eine bestimmte Norm erreiche, wo ich nicht mal weiß, ob das meine Norm ist, weil die Norm ja auch nur ein Durchschnittswert wieder ist. Ich aber weiß, hey, mein Darm braucht eigentlich mehr, weil ich eh schon einen hohen Nährstoffverlust durch die Krankheit habe. Und es macht einfach keinen Sinn. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich zum Beispiel Leber konsumiere vom Rind, also ich benutze es als, ich supplementiere das auch, weil es mir nicht schmeckt. Also ich nehme es gefriergetrocknet als Kapsel ein.
Echt nur, ich liebe Leber.
Ich nicht, und die müsste man ja roh essen. So, das ist einfach nicht meins. Also
Gut,
rohe Leber.
roh habe ich sie noch nicht probiert jetzt tatsächlich.
Ja, weil das halt auch super viel, ja, also du musst halt immer schauen, ob die wasserlöslich sind, ob die fettlöslich sind, die Vitamine. Und super viele Vitamine gehen ja auch einfach durch die Hitze verloren. Und dann ist es so, da habe ich einfach gemerkt, plötzlich mein Ferritinwert, also der Eisenspeicherwert, war wieder super. Und das habe ich super lange nicht geschafft, obwohl ich immer geschaut habe, dass ich hier das vegane Eisen noch supplementiere, dass ich da noch genug rote Beete esse, noch genug Spinat und so. Das hat alles nicht geklappt. Und ich habe damals gar keinen Kaffee getrunken, weil ich mir dachte, okay, das Koffein da drin, das stört wieder die Eisenaufnahme. Also ich habe mich schon wirklich intensiv damit beschäftigt. Aber es war einfach nicht mein Weg. Und das war auch so, das ist so erstmal der biochemische Ansatz vielleicht auch dahinter. Dann der andere Ansatz, den ich jetzt einfach generell verfolge oder warum ich auch sage, das macht einfach Sinn, ist einfach so generell das ganze Konzept von der Landwirtschaft. Das ist eigentlich das Natürlichste, was es gibt, weil einfach super viele Weiderinder, also ich rede jetzt nie von Massentierhaltung, Weiderinder sind auf Gräsern oder generell Weiden, die sich gar nicht für den Anbau von bestimmten Produkten wie Soja oder so, die sind nicht geeignet dafür, die Acker. Also das sind ja meistens so richtig, ja, wie auf den Bergen. Also wenn man wandern geht, zum Beispiel in Bayern, sieht man es ja, die Kühe, die sind auf wirklich Gräsern, da geht's hoch, runter, da kannst du keinen Ackerbau betreiben. Da würde kein normales Auto drüber fahren können, so hoch. Und das hat mir einfach gezeigt, dass ja, vielleicht diese Massentierhaltung, die ist nicht normal. Aber wenn alle Menschen weg von diesem ganzen, oh, das Fleisch ist so teuer, ich kaufe mir jetzt das Billigste vom Billigsten und investieren lieber mal in gescheites Fleisch und kaufen vielleicht auch weniger von anderen Produkten, die einfach überteuert sind, weil, ja, keine Ahnung, die ganzen Süßigkeiten sind auf dem Kilopreis auch nicht wirklich billig, dann wäre das auch alles gar nicht mehr so ein Thema, wenn die auch vielleicht regionale Bauern bei sich in der Nähe unterstützen würden. Dann hätten die auch nicht das Problem, dass extrem große, ja, Firmen oder auch Supermärkte, Discounter, bei denen einkaufen und die versuchen runterzudrücken, was den Preis angeht, weil die bekommen natürlich auch nur einen prozentualen Satz so davon ab, dann hätten wir das Problem nicht. Weil ich habe es auch gemerkt, ich habe neben einem Bauern gewohnt und wenn du wirklich ab Bauern kaufst, dann bekommst du das deutlich billiger für eine super Qualität.
Klar, die ganzen Zwischenhändler fallen weg, die Transportwege fallen weg, da wollen ja ganz
Genau.
viele mitverdienen.
Genau. Und deswegen, also auch wenn man sich jetzt mal ja Urstämme anschaut, hier Inuits, Masai, die essen auch alle sehr viel Fleisch, auch rohes Fleisch, wenig Obst und Gemüse. Und das sind komischerweise auch die, ja, die Völker, die halt kaum Karies haben, eigentlich keine Probleme wie Diabetes, Herz-Kreislauf oder sonst was haben. Die sind eigentlich alle kerngesund. Und dann heißt es immer so, ja, was mit der Sterblichkeitsrate? Was ist mit der? Ja, erstens darf man nicht vergessen, wir sind an den Punkt gekommen, die Gesellschaft heutzutage, die wird zwar so alt wie noch nie, aber ist gleichzeitig auch so krank wie noch nie. Und das übersehen viele, die wollen immer nur das eine hören. Und was auch natürlich wegfällt, ist die enorm hohe Kindersterblichkeitsrate, die halt früher einfach auch hoch war. Die fällt aber jetzt einfach weg. Und deswegen sieht das so aus, als wären wir heutzutage so viel besser dran. Nein, sind wir nicht. Wir gehen eigentlich komplett in eine falsche Richtung. Und das früh genug zu bemerken, ist meiner Meinung nach super wichtig.
Muss ja nur in den Supermarkt gehen. 90% dessen, was du im Supermarkt bekommst, gab es vor 100 Jahren nicht.
Ja.
Also kann es kein Lebensmittel sein.